Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Ob Klimawandel, biologische Vielfalt, Konkurrenz auf dem Agrarweltmarkt, ländliche Entwicklung oder Lebensmittelsicherheit. Die Herausforderungen in der EU-Landwirtschaft sind vielfältig und die Erwartungen hoch. Wie kann man die Landwirtschaft und die Erhaltung der Natur zusammenbringen, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte des gesamten Lebensmittelsystems unter Berücksichtigung der großen Vielfalt dieses Bereichs angemessen miteinander in Einklang bringen? Darauf soll der strategische Dialog, der Ende Januar 2024 offiziell in Brüssel eröffnet wurde, eine Antwort finden. Dieser strategische Dialog wird während der nächsten Monate alle Interessenträger aus der gesamten Lebensmittelkette zusammenbringen. Wir von Nahrung für Europa trafen uns in München mit dem Mann, der den Vorsitz dieses Dialogs übernommen hat, der deutsche Professor Peter Strohschneider. Professor Strohschneider, willkommen in unserem Podcast Nahrung für Europa. Ich freue mich, Sie im Studio begrüßen zu dürfen.
Guten Nachmittag.
Meine erste Frage zielt darauf, um mehr über Sie zu erfahren, genau zu wissen, warum ein Professor, der eigentlich mehr in Richtung Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaften, Philologie geht, weiß und bekannt ist, aber ganz bestimmt auch kein Bioingenieur ist. Warum hat man eigentlich Ihnen diese doch sehr komplizierte Aufgabe gegeben?
Ja, also es ist ganz richtig, dass ich vom Studium her und auch von meiner Berufstätigkeit her zunächst einmal Medievist war oder auf eine gewisse Weise auch noch bin. Aber das ist schon eine ganze Zeit her, seit fast 20 Jahren, seit 2005 eigentlich, mache ich im Wesentlichen oder habe ich im Wesentlichen 15 Jahre lang Forschungs- und Hochschulmanagement, mein auf der Grenze jedenfalls von Wissenschafts- und Politiksystemen mich aufgehalten als Vorsitzender des Deutschen Wissenschaftsrats, der eine ziemlich einflussreiche Aushandlungsplattform zwischen Wissenschaftsvertreterinnen und Politikvertreterinnen ist in der Bundesrepublik und dann als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einer großen Forschungsförderorganisation.
Und was wäre eigentlich dann Ihrer Meinung nach das, was Sie zusätzlich mit rein in diese Debatte bringen könnten?
Was von dort her sozusagen der Mehrwert ist, den ich womöglich mitbringen kann in diesen Prozess des strategischen Dialogs, ist, ich würde sagen, eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Vertrautheit mit politischen Prozessen. Ich denke auch, dass ich nicht völlig unerfahren bin in der Strukturierung sehr komplexer und konfliktuöser Problemlagen. Und ich habe bestimmt eine Art von, also was man sagen, eine Art von Kernkompetenz, die ich habe, ist komplizierte Gremien, strittige Gremienprozesse so zu leiten, dass die Mitglieder am Ende das Gefühl haben, auch wenn sie nicht in allen Punkten ihre eigene Position haben durchsetzen können, sei doch so etwas wie ein vernünftiges Gesamtergebnis entstanden.
Was ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Frage, die beantwortet werden muss, um einen erfolgreichen strategischen Dialog führen zu können?
Ja, das Mandat der Präsidentin für den strategischen Dialog ist da ziemlich klar. Es formuliert 4 Leitfragen, an denen wir uns orientieren und die wir bearbeiten werden müssen. Erstens, wie kann Pharma eine bessere Perspektive für ihre Arbeit erhalten? Und das heißt auch eine faire Entlohnung für ihre Arbeit. Zweitens, wie kann das Agrarsystem innerhalb der planetaren Grenzen gehalten werden? Die dritte Frage ist, wie kann man die Möglichkeiten technologischer, wissenschaftlicher Innovation besser einsetzen für die Entwicklung des Agrarsystems? Und die vierte Frage, weitet das dann auf das gesamte Ernährungssystem in einer hochgradig wettbewerbsorientierten internationalen Umgebung aus? Darüber würde ich sagen, gibt es eine überwölbende Aufgabe, die darin besteht, Perspektiven zukünftiger europäischer Agrarpolitik zu beschreiben in einer Weise, dass sich Landwirtschaft und Naturschutz sozusagen Hand in Hand gehen können. Und diese Aufgabe zeichnet sich dann auch darin ab, der strategische Dialog nicht einem einzelnen Kommissar berichtet, sondern direkt der Präsidentin der Kommission. Und Sie können auch an den Leitfragen, die ich gerade paraphrasiert habe, und auch an der Zusammensetzung der Mitglieder des strategischen Dialogs sehen, dass er nicht eigentlich in einer restriktiven Weise den Fokus auf die Agrarproduktion selbst und alleine richtet, sondern dass er ein sehr viel breiteres und auch sehr viel komplexeres Bild wird zeichnen müssen.
Was die Erfolgsaussichten jetzt des strategischen Dialogs betrifft, wie besorgt sind Sie über die Art und Weise, wie die Landwirte auf Entscheidungen und politische Maßnahmen reagieren, mit denen Sie nicht einverstanden sind, wie die laufenden Prozesse jetzt gerade in Brüssel zeigen? Wir sind heute in München, in Brüssel vor dem Rat wird demonstriert und da ist so einiges los heute. Wie fühlen Sie sich persönlich dem gegenüber und fühlen Sie eigentlich mehr Druck als das in dem Moment, wo Sie Ja gesagt haben, ich übernehme die Führung dieses strategischen Dialogs, hätten Sie da vielleicht anders nachgedacht? Hätten Sie gewusst, dass das so losgeht?
Nein, gar nicht, denn Ja gesagt habe ich vor noch gar nicht so langer Zeit und faktisch eigentlich genau auf dem Höhepunkt der Bauernproteste in der Bundesrepublik. Ich würde sagen, diese vielfältigen Proteste der Landwirte zeigen zunächst, wie wichtig der strategische Dialog eben jetzt ist. Und sie zeigen auch, wie sehr es darauf ankommt, über Konfliktformen hinauszukommen, sie zu überwinden. Konfliktformen, in denen jede Verbesserung für die Landwirtschaft immer schon als eine Verschlechterung der Umweltsituation und jede Verbesserung der Umweltsituation als eine Erschwernis der Landwirtschaft wahrgenommen werden muss. Das halte ich sozusagen für die Kernaufgabe dieses Prozesses. Aber das heißt noch nicht, dass der strategische Dialog ein Instrument zur Behandlung sozusagen politischer Alltagsprobleme, wenn ich das mal ohne Abfälligkeit damit implizieren zu wollen, wenn ich das mal so nennen darf.
Erwarten Sie, dass der strategische Dialog eine tiefgreifende Änderung der GAP einleiten wird, wie zum Beispiel die Subventionspolitik ändern, diese Umstellung von einem Einkommen, könnte man fast sagen, pro Hektar, auf ein Einkommen für die Arbeit, sprich für die Menschen, die da tatsächlich arbeiten, für die Landwirte, die dann auch eine Vergütung bekommen könnten für das, was man so Ökosystemleistungen heute im Fachjargon nennt?
Nun, die Wahrnehmung des gegenwärtigen Systems der europäischen Agrarpolitik ist sicher sehr differenziert. Was der strategische Dialog dazu beitragen kann, scheint mir, ist die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, die Entwicklung eines gemeinsamen Entwicklungspfads für die Zukunft der Agrarpolitik in der Europäischen Union. Und das würde dann schon heißen, Veränderungen gegenüber dem Status quo zu machen. Es ist ja ganz unbestritten, dass die flächengebundenen Direktzahlungen negative Effekte auch auf der Seite der Landwirte haben. Denken Sie nur an die Entwicklung von Bodenpreisen in den letzten Jahren, an die Erhöhung von Pachtpreisen, die da dran hängt. Aber man muss schon auch oder sollte jedenfalls doch ein Auge dafür haben, dass Landwirtschaftspolitik mehr ist als alleine die GAP. Die systematisch zentrale Frage dieses gesamten landwirtschaftlichen Feldes, würde ich sagen, ist, wie kann man für die Landwirtinnen und Landwirte ein vernünftiges Einkommen gewährleisten und zugleich die negativen Externalitäten der Agrarproduktion minimieren, besser noch in positive Externalitäten transformieren. Und wenn man sich für diese systematische Zentralfrage interessiert, dann wird man mehr in den Blick nehmen müssen als alleine die GAP. Sie ist eine Komponente in diesem agrarpolitischen Instrumentenkasten, aber nur eine. Man könnte auch versuchen, andere finanzielle Ressourcen zu erschließen, um angemessene Einkommen für die Landwirte zu organisieren. Die Lebensmittelpreise gehören dazu, die Abschwächung von Machtasymmetrien in der Lebensmittelkette gehört dazu. Man kann an Mittel denken, die für Ökosystemleistungen, wie Sie das vorhin genannt haben, der Landwirte eingesetzt werden und so weiter und so fort.
Welche Rolle spielen die Interessengruppen in der EU beim strategischen Dialog? Ich möchte eigentlich wissen, wer beteiligt ist, wer eingeladen ist, wer am Tisch mit ihnen sitzen darf. Was passiert mit den Ländern, wo es Handelsabkommen gibt? Wird das alles mit einbezogen? Es geht um CETA, es geht um Mercosur, es geht um Abkommen mit Neuseeland. Das alles ist mit drin und das bringt auch Spannung mit an. Wie gehen Sie damit um? Wer sitzt am Tisch?
Also die Kerngruppe, wenn man das so sagen kann, des strategischen Dialogs ist ja ausgewählt worden, eingeladen worden, mandatiert worden von der Präsidentin der Kommission. Um diese Kerngruppe herum gibt es einen erweiterten Kreis von Stakeholders, um so viel wie möglich an Perspektiven, an Lösungsideen einzusammeln und dann auch in den Beratungen des strategischen Dialogs selbst fruchtbar zu machen. Meine Erwartung ist, um auf den zweiten Teil Ihrer Frage einzugehen, dass sowohl in dieser gezielten Konsultation als auch im strategischen Dialog selbst, dass da Handelsregime eine ziemlich wichtige Rolle spielen werden. Handelsregime überhaupt die Fragen der Wertschöpfungskette oder vielleicht sollte ich besser sagen, des Wertschöpfungsnetzwerks des Agrar- und Ernährungssystems. Und dieses Wertschöpfungsnetzwerk des Agrar- und Ernährungssystems ist ja hochgradig verflochten mit den Systemen des Welthandels und des Welternährungssystems.
Jetzt die sogenannten Stakeholder-Interessengruppen, darin ist natürlich auch die Industrie mit drin. Es geht um Preise, es geht um ein Gleichgewicht. Wer gibt eigentlich an, wie gespielt wird? Glauben Sie, dass dieser strategische Dialog auch irgendwann mal dieses Gleichgewicht mit reinbringt? Glauben Sie, dass Sie am Ende vielleicht die Lösung haben oder vielleicht haben Sie die Lösung schon jetzt?
Also jetzt habe ich sie noch nicht und das würde ja auch den strategischen Dialog überflüssig machen. Dann würde ich zwei One-Pager schreiben und der Präsidentin schicken. Und das wäre dann sozusagen die Wahrheit. Der strategische Dialog ist ein Versuch, konsentierte Lösungsoptionen zu entwickeln. Konsentierte Lösungsoptionen heißt Lösungsoptionen, die von den Vertreterinnen der Agrarseite, der Umweltseite, des gesamten Bereichs der Lebensmittelindustrie, des Lebensmittelhandels, des Verbraucherschutzes, dann auch des Bankensystems und auch von Vertretern der Wissenschaft verstanden werden kann als ein ausbalanciertes Verhältnis. Und meine Erwartung, dass dabei Fragen des über Europa hinausgehenden Agrar- und Lebensmittelhandels wichtige Rolle spielen, ist tatsächlich eine Erwartung. Es ist nicht eine Agenda, die ich habe, sondern es ist eine Erwartung, die auch gespeist wird aus der Erfahrung, wie bedeutsam in diesen Debatten das, ich sage jetzt mal, Leakage-Argument ist, also Verschiebungen von Wettbewerbsfähigkeit über Grenzen Europas, innerhalb Europas, über Grenzen Europas hinweg. Und diese Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich für ein Agrarsystem, das der größte Agrarexporteur auf der Welt ist, eine Frage, die von erheblichem Interesse, nicht zuletzt natürlich von erheblichem ökonomischem Interesse ist.
Ziel des strategischen Dialogs ist es, die Debatte zu entpolarisieren und dafür zu sorgen, dass Sie am Ende einen Bericht vorlegen können. Darum geht es eigentlich. Einstimmigkeit wäre natürlich das beste Ergebnis am Ende dieses Dialogs. Aber in den meisten Fällen geht es natürlich auf Europaebene um einen Konsens. Was ist Ihrer Meinung nach verhandelbar? Was ist nicht verhandelbar, wo Sie auf jeden Fall sagen werden, Nein, kommt nicht in Frage.
Also mein Verständnis ist, dass es für den strategischen Dialog sozusagen einen normativen Rahmen gibt und der besteht darin, dass ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in einem ausbalancierten Verhältnis sein müssen. Und innerhalb dieses Rahmens würde ich sagen, es gibt nichts, was nicht verhandelbar ist. Und das ist übrigens schon aus Gründen der Taktik der Gesprächsführung klug, glaube ich, das so zu machen. Man kann eine Runde tagelang beschäftigen mit Geschäftsordnungsdebatten. Das ist gar kein Problem, aber es erfüllt nicht die Aufgabe, die der strategische Dialog hat. Also ich würde sagen, nichts ist nicht verhandelbar, jedenfalls am Anfang. Und die Gruppe muss entscheiden, was sie verhandeln will und was sie nicht verhandeln will. Aber wenn man sich die Ebene der Empfehlungen des Schlussberichts der Kommission oder dieses strategischen Dialogs vor Augen stellt, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es, sagen wir, um Grenzwerte der Nitratbelastung des Grundwassers geht oder die Größe von Olivenbäumen oder auch das Budget für bestimmte politische Maßnahmen oder Förderinstrumente. Diese Ebene der Detailliertheit wird der strategische Dialog eher nicht behandeln. Ich würde auch sagen, ohne irgendwie die Ergebnisse vorwegnehmen zu können, dass es das mir schwer vorstellen kann, dass es für das Gesamt der Fragen, auch für die unterschiedlichen Formen der Agrarproduktion innerhalb Europas, dass wir dazu kommen, so etwas wie ein One-Fits-All-Modell zu beschreiben. Also, was wir machen, ist den Versuch, eine gemeinsame Perspektive über die notwendigen Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union zu suchen, zu beschreiben, zu entwickeln.
Wir haben gesehen, wie der Druck im Agrarsektor zu einer Verwässerung der Klima- und Umweltpolitik führen kann, sodass einige Klima- und Umweltakteure zu Recht skeptisch gegenüber dem strategischen Dialog sein könnten und sind. Wie werden Sie Themen wie oder Stichwörter wie Green Deal oder Farm to Fork vom Hof auf den Tisch in den Dialog mit einbeziehen?
Wenn man nur die ganzen internationalen Vertragswerke sich vor Augen führt, dann ist klar, dass die Europäische Union, die Mitgliedstaaten sich selbst auf Klimaneutralität in wenigen Jahren und auf die Abdämpfung des Artensterbens verpflichtet haben. Das ist ein übergeordnetes Ziel der Europäischen Union. Und selbstverständlich ist der strategische Dialog diesen Zielen verpflichtet. Zugleich ist es von erheblicher Bedeutung, dass die Landwirte Möglichkeiten haben, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und dabei vernünftige Einkommen zu generieren. Und für den strategischen Dialog ist Vertrauen konstitutiv. Und zwar Vertrauen nicht nur in die Fairness des Moderators, sondern auch Vertrauen zwischen den Mitgliedern des strategischen Dialogs, also auch zwischen den Vertretern der Landwirtschaftsseite, den Vertretern der Umweltseite. Ich halte es für eine wirkliche Erfolgsbedingung, dass es uns gelingt, einen vertrauensvollen Binnenraum zu erzeugen, in dem dann Argumente, Perspektiven für Strategieentwürfe entwickelt, geprüft und dann auch konsentiert werden können.
Wann ist dieser strategische Dialog zu Ende? Können Sie mir vielleicht ein genaues Datum im Bauernkalender angeben? Zusatzfrage dazu, dass es für so viele Konferenzen, Klimakonferenzen der UN zum Beispiel, immer wieder ein Thema: Werden Sie am Ende einen Text vorbringen können? Ja, nein, vielleicht scheitern wir. Ist ein Scheitern möglich? Wie sehen Sie das?
Scheitern ist immer möglich, nicht nur in der Politik. Meine Befürchtung ist allerdings nicht wirklich, dass wir scheitern in dem Sinne, dass der strategische Dialog nicht zu einem Abschlussbericht führt. Da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass das gelingen wird. Das Scheitern könnte darin bestehen, dass wir einen Abschlussbericht haben, der zu vage ist, der zu unpräzise ist, der zu viel Dissenting Votes enthält und der deswegen oder aus anderen Gründen keine politische Wirkmächtigkeit entfalten kann. Was den Bauernkalender anbelangt, so ist die Erwartung der Präsidentin, dass sie zum Ende des Sommers den Abschlussbericht erhält. Und ich würde sagen, dass wir hoffen, zur Erntezeit die Früchte unserer Arbeit einfahren zu können.
Professor Strohschneider, ich danke für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Und das war's auch schon für diese 41. Ausgabe von Nahrung für Europa. In unserem nächsten Podcast präsentieren wir Ihnen eine Zusammenfassung unserer Debatte während des Salon de l'Agriculture, der jährlichen Messe der französischen Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche. Bis dahin sage ich Tschüss, passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal.
Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.